Also Falschparken, ob jetzt absichtlich oder passiert, ist alltäglich, soll nicht sein, kommt aber vor. Zum Glück nicht gar so häufig sind die Fälle, wo ich verkehrsbehindernd stehe und wo es dann auch zu einer Abschleppung kommt. Ja, und ob eine solche Abschleppung gerechtfertigt ist, der klassische juristische Satz, es kommt halt drauf an.
Das sagt Martin Hoffer über Abschleppungen und wie man sie vermeidet.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
25.000 Autos werden alleine in Wien jedes Jahr abgeschleppt. Die werden alle nach Wien-Simmering gebracht und dort stehen zu einem Zeitpunkt durchschnittlich 400 Fahrzeuge auf einmal. Warum wird aber eigentlich abgeschleppt? Wer darf abschleppen? Was kostet das Ganze? Und was kann ich tun, wenn mein Auto plötzlich weg ist?
Das sind die Fragen, die uns heute beschäftigen. Und Marcel, die haben doch dich schon mal beschäftigt, oder?
Ja, möglicherweise war mein Auto mal eines von diesen 400 in Wien-Simmering. Aber da kommen wir vielleicht im Laufe der Folge noch
drauf. Ah, okay.
Wir sind Verena Schauer und Marcel Kilic. Und heute ist bei uns ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer. Martin, schön, dass du da bist.
Ja, grüß euch.
Martin, was passiert denn, wenn mein Auto abgeschleppt wird? Also was sollte ich da machen? Ich würde sagen, als normal reflektierter Mensch sollte man mal überlegen, ob man wirklich dort steht, wo man das Auto zuletzt abgestellt hat. Weil ich könnte mir vorstellen, das kommt hin und wieder auch vor, dass man gar nicht weiß, wo das Auto steht. Ja? Aber angenommen, ich bin mir wirklich sicher, mein Auto ist ortsverändert worden. Was mache ich dann?
Also offensichtlich könnt ihr Gedanken lesen. Genau das ist mir nämlich vor mehreren Jahren einmal passiert. Ich habe panisch festgestellt, ui, mein Auto ist weg. Bin zur Polizei gegangen, habe gesagt, mein Auto ist weg, habt es abgeschleppt, ist gestohlen worden. Sagt er, sind Sie sicher, dass Sie dort gestanden sind, wo Sie geglaubt haben? Wir haben einen Platz, der schaut genauso aus und ist 100 Meter weiter und genau dort war das Auto auch tatsächlich unbeschadet abgestellt. Also diese Frage ist schon einmal wirklich klar sein, ist das Auto weg, ist einmal die erste wesentliche Frage. Und natürlich die andere, wir sind ja schon mitten im Geschehen drinnen, ist überhaupt eine Möglichkeit plausibel, dass das Fahrzeug von der Behörde abgeschleppt wurde? Kann natürlich auch ein Diebstahl gewesen sein und die Örtlichkeit einmal genauer zu betrachten, ist da vielleicht irgendwas, ein Verkehrszeichen oder eine Engstelle oder irgendeine Baustelle, die beeinträchtigt sein könnte. Und wenn solche Umstände sind, dann ist es jedenfalls natürlich auch beim Fahrzeugdiebstahl vernünftig, einmal die Polizei zu kontaktieren. Die Polizei hat im Übrigen die Verpflichtung, Daten bekannt zu geben, wenn das Fahrzeug von der Behörde abgeschleppt wurde. Und die Behörde ihrerseits, die diese Abschleppung durchgeführt oder veranlasst hat, hat die Polizei vor Ort die nächste Polizeidienststelle von diesem Einsatzort auch zu verständigen, damit diese Auskunft gegeben werden kann. Ist ein bisschen sozusagen das behördliche Geben und Nehmen, weil sie wollen mich ja nicht, zumindest nicht am ersten Blick, dumm sterben lassen.
Das heißt, die Polizei weiß, wenn mich jetzt auch eine Behörde abgeschleppt hat, weiß die Polizei da üblicherweise Bescheid.
Also es gibt die Verpflichtung, dass sie zu informieren ist und das ist in der Regel, also ich habe keine Beschwerde bis jetzt gehört, dass die Polizei da unwissend gewesen wäre. Es kann sich natürlich um ein paar Minuten irgendwo was überschneiden. Dann.
Weil ich habe damals direkt diesen Abschleppplatz oder wie nennt man das in Simmering überhaupt, diesen größten?
Die Verwahrstelle bei der Wiener Magistratsabteilung 48 zwischen der 127. und 129. Heidegwehrstraße. Ich finde dort nicht hin, aber jedenfalls da irgendwo weit weg, wo auch kein öffentliches Verkehrsmittel hinfährt, dort werden die Fahrzeuge abgestellt. Ist meistens auch mit viel Freude verbunden, wenn man dort auch mit dem Taxi dann noch hinfahren muss. Wenn es dann um die Kosten geht, ist ganz was Wichtiges. In den letzten Jahren, früher schon, kamen Mitglieder mit dem Bericht, ich habe gesagt, ich will einen Zahlschein und die geben mir keinen. Ja, das war die falsche Frage. Du kannst nicht einen Zahlschein verlangen, sondern einen Bescheid. Eine Bescheidausfertigung bei der Abholung des Fahrzeuges. Und gegen diesen Bescheid kann man dann vorgehen. Im Rahmen der Vorstellung, also eines Rechtsmittels, kann man dann die Gebührenvorschreibung entsprechend bekämpfen. Inzwischen haben wir die MA 48 auch so weit kultiviert, dass sie natürlich auch auf die Frage, kann ich einen Zahlschein haben, nicht abwehren, sondern sie meinen also offenkundig einen Bescheid, ja natürlich gerne und so weiter. Und dann brauche ich nicht vor Ort zahlen, kann das Fahrzeug trotzdem mitnehmen. Und das andere ist natürlich die Frage, wie geht es mit der Polizeistrafe, mit der Behördenstrafe, Verwaltungsstrafe um? Da ist natürlich immer die Gefahr, dass etwas rechtskräftig wird. Also ich muss schauen, dass ich die Fristen einhalte, dass ich rechtzeitig einen Einspruch gegen die Strafverfügung mache und eben sage, das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt abgestellt, wo die Verordnung noch nicht bestanden hat, noch nicht kundgemacht war. Es trifft mich also weder ein Verschulden noch sonst irgendein vorwerfbares Verhalten. Daher die Strafe sozusagen in diesem Fall nicht gerechtfertigt.
Wie lange ist so eine Frist?
Es kommt darauf an, was du gerade bekommen hast. Beim Organmandat, einem Strafzettel, der vor Ort hinterlassen ist, hast du 14 Tage Zeit zu zahlen. Wenn das dann sozusagen nicht passiert, dann läuft das Verfahren weiter. Das Gleiche bei einer postalisch zugestellten Anonymverfügung. Und bei der Strafverfügung hast du eher Rechtsmittelbelehrung drauf, wo dann entsprechend auch die Hinweise auf die Frist sind. Wichtig ist aber, bevor du irgendwas auf eigene Faust machst, auf jeden Fall eine Beratung kontaktieren, weil jedes Frist verstreichen lassen, auch in der Hoffnung, dass man nachher was tun kann, kann unter Umständen dazu führen, dass es nur teurer wird.
Und wenn ich abgeschleppt wurde und aber nicht hundertprozentig sicher bin, dass es gerechtfertigt war, aber es auch nicht wirklich beweisen kann, kann man da irgendwie dagegen vorgehen? Also wenn ich jetzt sage, okay, die Abschleppkosten kommen trotzdem auf mich zu, sie behauptet, es wäre gerechtfertigt gewesen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es ist nicht gerechtfertigt.
Also in diesem Fall ist es trotzdem besser, sich den Bescheid ausfertigen zu lassen und nicht gleich zu zahlen. Rückforderung ist immer unangenehmer, als dann halt quasi sagen, okay, ja, nach Prüfung, nach Beratung, nach unterstützender Feststellung auch vor Ort. Ich habe jetzt gesehen, ja, die behauptete Beschilderung war auch tatsächlich so, ich habe sie einfach übersehen. Ja gut, aber dann kann ich immer noch diesen Gebührenbescheid einfach einzahlen und dann keine zusätzlichen Risiken und Aufwendungen damit verbunden.
Okay.
Wer darf denn in Österreich eigentlich entscheiden, dass da jetzt wirklich jemand abgeschleppt wird und wann ist ein Strafzettel ausreichend und wann geht es wirklich so weit, dass man sagt, man nimmt dieses ganze Auto jetzt mit? Also wenn wir von der Behörde sprechen, wer ist das?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wer ist überhaupt die Behörde? Weil das Gesetz sagt, die Behörde kann diese Abschleppung fahren lassen. Klar, das ist natürlich einerseits die, die zur Straßenaufsicht befugt sind. Das ist etwa in den Städten, wo eine Landespolizeibehörde besteht, die Polizei. Ansonsten wäre es die Bezirkshauptmannschaft, die sich natürlich üblicherweise auch der Polizei dann als Organ bedient, aber die Behörde wäre dann sozusagen die jeweils zuständige Verkehrsbehörde. Das ist ergänzt in Wien zum Beispiel jetzt dadurch, dass die Magistratsabteilung 48, die ist ja keine Behörde, sondern es ist ein Teil des Magistrats, der seinerseits die Vollziehung des Straßenwesens vornimmt. Aber die 48er kann selber entscheiden, dieses Fahrzeug ist jetzt verkehrsbehindernd abgestellt worden und wir greifen darauf zu und haben daher in dieser Funktion dann auch die Polizei zu verständigen. Auf der anderen Seite kann natürlich die Polizei selbst auch die 48er verständigen, dann ist eben die Polizeibehörde die zuständige Behörde gewesen, die die Abschleppung veranlasst hat. Und die zweite Frage, die du gerichtet hast, war, wie schaut es mit dem Verwaltungsstrafverfahren aus? Das ist natürlich überhaupt eine ganz spannende Geschichte, weil offiziell nach dem Wortlaut des Gesetzes hat das Ergebnis des Verwaltungsstrafverfahrens nichts mit dem Ergebnis des Abschleppverfahrens zu tun. Ist natürlich zum Glück nicht ganz so sauber getrennt, weil wenn sich herausstellt, dass die Abschleppung rechtswidrig war oder wenn sich herausstellt, dass die Abstellung meinerseits zum Abstellzeitpunkt rechtmäßig war, dann wäre es natürlich unfair, wenn man mich mit den Kosten belastet. Und da kommen dann natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen von der Rechtsberatung ins Spiel, die bei solchen Streitfragen dann einmal klären, wie läuft das, was hat wer wann gewusst, wann war was, ab wann, wie wirksam verboten, war die Kundmachung in Ordnung, wurde etwa eine sonstige Vorschrift verletzt, die in diesem Zusammenhang einzuhalten ist, dazu komme ich gleich. Ist das Fahrzeug tatsächlich von der Behörde abgeschleppt worden oder ist da irgendwo ein Privater noch dazwischen geschaltet worden? Auch das ist ja möglich. Also das sind eine Reihe von Rechtsfragen. Ich komme jetzt zu der Geschichte abstellen. Es ist natürlich möglich. Einerseits gibt es dauernde Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen. Die sind auf Dauer angebracht und habe ich, wenn nicht gerade Schnee liegt, auch so wahrgenommen oder hätte ich wahrnehmen müssen. Denkbar ist aber auch, dass zum Zeitpunkt der Abstellung meines Fahrzeuges die Beschränkung, die dann zur Abschleppung geführt hat, noch nicht da war. Und natürlich würde mich dann an dem weder ein Verschulden treffen, das heißt, das Verwaltungsstrafverfahren ging ins Leere, und auch bei der Abschleppung ist es mir nicht vorwerfbar, das Fahrzeug an einer Stelle abgestellt zu haben, wo es denn in der Folge dann zu einem Verkehrshindernis wird.
Und dieses Beispiel, von dem wir da jetzt sprechen, das ist eben dieser Paradefall. Ich habe irgendwo meinen Stammplatz in Wien, meinen Stammparkplatz, da stehe ich immer und plötzlich wird da eine Baustelle für die Zukunft deklariert. Genau. Und die Frage ist dann, wer war zuerst da, das Schild oder ich?
Das ist die sehr häufige Frage. Es geistert auch manchmal das Gerücht herum, dass man das Fahrzeug nicht mehr als einen, zwei oder drei Tage stehen lassen darf. So etwas Ähnliches gibt es in Deutschland, bei uns aber so nicht. Das heißt, wenn ich auch drei, vier, fünf Tage dort stehe und in der Zwischenzeit wird eben etwas beschildert und das Fahrzeug steht dann ab diesem Zeitpunkt verkehrsbehindernd unter Anführungszeichen dort, dann darf es natürlich entfernt werden, aber es trifft mich daran kein vorwerfbares Verschulden und damit bin ich weder mit der Strafe noch mit der Abschleppgebühr belastet. In der Praxis gibt es daher auch die Vorschrift, dass derjenige, der ein Verkehrszeichen gerade zur Baustellenbeschilderung aufstellt, zu protokollieren hat, welche Fahrzeuge bzw. Kennzeichen eben zu dem Zeitpunkt an der Örtlichkeit schon vorhanden sind, damit eben sichergestellt ist, dass die Lenker bzw. eigentlich Halter dieser Fahrzeuge nicht mit Strafen oder Kosten belastet werden, auch wenn die trotzdem dann in den sauren Apfel beißen müssen und etwa zum Beispiel in Wien nach Simmering fahren müssen, um das Fahrzeug von der Verwahrstelle wieder abzuholen, aber halt keine Kosten dort zahlen.
Stichwort verkehrsbehindernd. Du hast jetzt erwähnt, dass eben die Fahrzeuge abgeschleppt werden, wenn sie verkehrsbehindernd irgendwo stehen. Mhm. Ist das der eigentliche Hauptpunkt, warum Abschleppungen passieren, oder welche Gründe gibt es dann noch juristisch?
Der Begriff verkehrsbehindernd ist eine ganze Latte von Beispielen, die das Gesetz nennt. Ich erwähne hier die wesentlichsten. Das ist Ladezonen, also Halten, Parken, Verboten, ausgenommen Ladetätigkeit. Dann natürlich die Stellplätze für Personen mit Behindertenausweis, also Behindertenparkplätze. Die Bereiche vor Schutzwegen oder natürlich auch auf Schutzwegen, Radfahrerüberfahrten. Dann das Behindern von Bussen in entsprechenden Haltestellen. Das sind so die gängigen Fälle. Auch das Verstellen von Hauseinfahrten, da haben wir allerdings dann unter Umständen das Problem, dass nicht die Behörde tätig wird, sondern der Grundstückseigentümer diese Abschleppung veranlassen kann. Aber auch das wäre dann gerechtfertigt und mit Kosten verbunden. Ja, und ganz andere Fallgruppen, die aber trotzdem jetzt situativ verkehrsbehindernd werden, wenn es zu einem Notfall kommt. Da trifft mich natürlich an diesem Fall in der Regel kein Verschulden. Trotzdem muss zum Beispiel die Feuerwerk oder Gaswerk oder Wasserwerk oder so zu der Stelle hin. Dann haben die natürlich das Recht, mein Fahrzeug auch woanders hinzustellen, werden es aber in der Regel nicht zu dem behördlichen Verwahrplatz führen, sondern in der Nähe irgendwo abstellen, einerseits um Zeit zu sparen, weil sie auch nicht grundlos durch Wien fahren oder durch die Stadt fahren, aber andererseits natürlich auch, um meine Kostenbelastung entsprechend zu vermeiden.
Blöde Frage an der Stelle, wenn ein Notfall passiert, mein Auto also woanders abgestellt wird und das landet dann woanders in einem Halter- und Parkverbot, weil sie jetzt in der Geschwinde vielleicht nicht drauf schauen, wo sie mich da genau abstellen. Was ist dann eigentlich?
Das ist eine interessante, ich fürchte ein bisschen akademische Frage, kann aber sein. Also dass natürlich beim Verstellen des Fahrzeuges auch wieder ein Fehler passiert. Naja, da trifft mich ja erst recht kein vorwerfbares Verschulden. Und ich muss mir auch als Fahrzeughalter nicht das Verschulden etwa der Polizei oder der Feuerwehr anrechnen lassen. Das wird sicher nicht zu einer Belastung meinerseits führen. Und ich glaube, irgendwo werden diese Kosten dann halt nicht verrechnet werden.
Also wird das auch protokolliert, wer abgeschleppt wird bei einem Notfall?
Selbstverständlich wird alles also nachvollziehbar. Auch der Zeitpunkt und der Grund der Veranlassung und auch seit wann erkennbar ist, dass diese Risikosituation bestanden hat. Also das wird ganz sauber dokumentiert. Ja. Ich kenne auch keine Fälle, wo in der Praxis irgendwelche Mängel diesbezüglich tatsächlich zu erfolgreichen Rechtsmitteln geführt haben oder überhaupt notwendig waren, zu problematisieren.
Gibt es eigentlich eine gesetzliche, klare Definition, wann abgeschleppt werden okay ist? Also weil du gerade auch Ladezonen erwähnt hast. Beispiel Ladezone vor einem Supermarkt. Es ist Samstag 22 Uhr und es ist aber eine Parkverbotssituation bis 23 Uhr und du stehst aber schon dort, obwohl da fix keine Anlieferungen mehr kommen. Und du kannst es aber jetzt nicht beweisen und es ist an sich noch halt ein Parkverbot, aber du bist eigentlich keine Verkehrsbehinderung mehr.
Das ist eine interessante, wirklich spitzfindige Frage. Ist etwas eigentlich keine Verkehrsbehinderung, wenn gerade keiner da ist? Genau damit hat sich die Rechtsprechung über Jahrzehnte weiterentwickelt und hat die sogenannte Besorgnisrechtsprechung entwickelt, die sagt, es ist nicht notwendig, dass konkret ein Fahrzeug an der Zufahrt zu dieser Stelle behindert war, sondern dass es hätte behindert sein können und dass das berechtigte Sorge ist. Wenn ich jetzt an den Supermarktparkplatz denke, nun ja, es sind gerade auch in den Nachtstunden Anlieferungen sehr wohl denkbar, manchmal auch wirklich die Regel. Und daher ist es nicht mein Thema als Falschparker sozusagen zu beurteilen, ob ich jetzt da konkret irgendjemanden behindern könnte, sondern es ist einfach so, wenn diese Beschränkung besteht, dann kann die Abschleppung veranlasst werden und dann muss ich auch damit rechnen, erfolgreich für die Behörde mit Kosten belastet zu werden und dass ich mich dann nicht wirklich dagegen wehren kann. Das Gleiche ist auch beim Behindertenparkplatz. Ich kann natürlich tausendmal sagen, der war ja gar nicht da. Er hätte aber da sein können und alleine das reicht aus, also die Entfernung zu veranlassen.
Okay.
Wo wir schon bei Sonderfällen sind, ich habe mir mal sagen lassen, man darf auch vor der eigenen Hauseinfahrt, weil die eine abgeschreckte Gehsteigkante hat, nicht stehen bleiben, weil natürlich die Behörde nicht sicher sein kann, ob das jetzt da jemand ist, der mich besucht. Mhm. Also ganz klassisch zu sagen, ach, kommst du mich besuchen, Martin, darfst bei mir vor der Tür stehen bleiben, weil ich fahre eh nicht weg. Weißt du wahrscheinlich als Jurist, dass das eventuell ein Blödsinn gewesen ist?
Ja, fürchte, diese Einschätzung bestätigen zu müssen. Es ist schon so, dass der einzig berechtigte Benutzer einer Haus- und Grundstückseinfahrt auch vor dieser stehen darf. Der muss dann halt, wenn er wirklich angezeigt wird, im Verfahren vorbringen, nein, ich bin der einzige Berechtigte. Wir haben das des Öfteren, dass Ehepaare, beide haben ein Auto, jeder, und es gehört beiden gemeinsam diese einzige Hauseinfahrt und es ist dort sonst niemand.
Da ist man doch verheiratet, wenn jeder die eigene Hauseinfahrt hat.
Es kann dann unter Umständen zu familienrechtlichen Komplikationen führen, das ist schon möglich. Aber im Prinzip, da ist nicht mehr einer alleine berechtigt und damit sind eigentlich am Ende des Tages beide gehindert, vor dieser Hauseinfahrt zu parken. Ist vielleicht nicht wahnsinnig logisch, aber eine Ausrede haben wir Juristen immer, Vorschrift ist Vorschrift. Und daher, ja, das ist ein ausgerissener Fall. Es ist vielleicht auch die Erklärung dafür, dass gerade beim Parken vor Hauseinfahrten sich die Behörden sehr stark mit Anzeigen und Abschleppverständigungen zurückhalten, weil sie eben genau diese privaten Umstände nicht so genau beurteilen wollen. Man darf aber nicht vergessen, manchmal ist auch vor der Hauseinfahrt ein verordnetes Halteverbot. Ich denke mal an eine durchgehende gelbe Halteverbotslinie. Das passiert ganz oft bei schmalen Straßen, wo man Begegnungsbereiche zum Ausweichen für den Begegnungsverkehr festlegen möchte. Und da hat auch der Hauseigentümer oder der einzige Berechtigte der Hauseinfahrt nichts verloren. Das heißt, es gibt auch Fälle, wo genau diese Ausnahme nicht greift. Das bitte zu beachten. Also gerade dort, wo zusätzliche Beschilderungen oder Markierungen sind oder Sperrfläche oder ähnliches oder Zickzacklinie, nein, da hast du auch als Eigentümer oder als einziger Berechtigter nichts verloren.
Zu dieser Geschichte mit der abgeschrägten Gehsteigkante habe ich eine ganz persönliche Emotion, also ein hypothetisches Beispiel, selbstverständlich. Ja.
Also du fragst für einen Freund.
Ich frage für einen Freund, genau. Also, ich erzähle es trotzdem aus meiner Perspektive, ja, damit man sich da besser hineinfühlen kann. Es ist dunkel in Wien, alle Parkplätze sind belegt. Ja. Plötzlich sein Parallelparker fährt weg und ich komme hinten nach und schnapp mir diesen Parkplatz. Diese Fassade bei diesem Haus, die hat sich unter Bau befunden. Da kennt man diese Art Planen, die dann praktisch die Fassade runterhängen, aber schon mit ein bisschen Abstand zum Haus, weil der Gehsteig, der muss ja benutzbar sein. Und das Haus war schön verdeckt. Bin dann zurückgekommen und das Auto war weg. Ja, und habe mich tatsächlich vergewissert, bin ich da wirklich gestanden. Ja, ich war mir sicher, das Auto ist weg. Und dann ist der Wind gekommen und hat diese Plane bewegt und ich habe schon gesehen, oh je.
Die Wahrheit enthüllt.
Genau, die Offenbarung war, es war eine Hauseinfahrt. Ja. Habe dann damals tatsächlich bei der MA 48 angerufen und bin auch nach Simmering zu diesem Verwahrplatz gefahren. War übrigens auch vor dem Auto dann dort. Die, damals waren es 10 Euro pro Parkgebühr pro Tag. Die war dann trotzdem fällig, obwohl ich vor dem Auto dort war. Ja. Aber das ist eben diese Geschichte. Muss ich da wirklich hinter jeden Vorhang schauen?
Also dieses Beispiel ist vielleicht wirklich auch wieder einmal so ein Grenzfall, wo sich's, wenn man die Örtlichkeit genauer besichtigt hat, vielleicht herausstellt, dass diese Abschleppung nicht gerechtfertigt war, weil die Hauseinfahrt als solche vielleicht gar nicht benutzbar war. Der abgeschrägte Gehsteig ist ja nur ein Indiz. Wenn dann hinter diesem Gehsteig ein Gerüst steht und erst hinter dem Gerüst die Hauseinfahrt, dann wird man vielleicht sagen können, okay, für diesen Zeitraum war die Hauseinfahrt beim besten Willen für niemanden benutzbar. Aber das ist ein ausgerissener Sonderfall. Die Plane alleine ist vielleicht jetzt kein Hindernis für die Benutzbarkeit der Einfahrt, aber es ist einer der Fälle, wo ich nur sagen kann, bevor du irgendwas machst, bitte Beratung holen. Im allerärgsten Fall sagen die Kollegen, bitte, das kann man nichts machen, zahl. Oder sie können sagen, wir probieren es. Risiko nicht extrem hoch, aber die Chance zu gewinnen gegeben. Oder, ja, das ist ein aufgeregter Öffner, das machen wir. Ja. Das kann alles sein.
Aber ich habe einen Parkschein gelöst, weil die Gebühr wird nämlich dazukommen.
Ja, das kommt natürlich unabhängig davon immer zustande, dass eben nicht nur die verbotene Abstellung, sondern sehr wohl auch die Parkgebühren natürlich thematisiert werden und daher unter Umständen beide Delikte dann gleich nebeneinander zur Verfolgung kommen.
Ja. Nehmen wir an, dein Freund, dessen Geschichte das ja ist, wäre noch rechtzeitig zu dem Auto gekommen, also bevor es denn dort gelandet ist, sondern gerade wie es am Abschleppen ist. Wann wäre es denn zu spät gewesen? Hätte man das noch aufhalten können oder ist das, sobald da quasi der Anruf passiert, das muss abgeschleppt werden, das ist dann erledigt und man kann eh nichts mehr tun?
Also Die Abschleppkosten fallen erst an, wenn das Fahrzeug nicht vollständig am Boden steht. Also wenn zumindest ein Rad schon angehoben ist, dann ist es zu spät. Aber wenn noch alle Räder am Boden sind, aber die Krallen zum Anheben schon montiert sind und der Abschleppfahrer gerade dabei ist, den Knopfhebel zu ziehen, dann kann man auch sagen, stopp, Fahrzeug gehört mir, bitte Abschleppung unterbrechen. Dann fallen aufgrund des Wortlauts des Gesetzes auch keine Gebühren an. Wenn das Fahrzeug schon teilweise oder ganz hochgehoben ist, dann ist diese Abschleppung bereits begonnen und damit fallen auch die vollen tarifmäßigen Abschleppkosten an.
Aber der nimmt das Auto dann auch mit, da kann man nicht sagen, hallo, hallo,
ich zahle. Ja, natürlich. Also wenn die Abschleppung bereits begonnen wurde, nein, da wird er schon das Fahrzeug hergeben, aber es fallen halt die Gebühren an. Mhm. Also du brauchst zumindest nicht die Zeit und den Aufwand tätigen, um das Fahrzeug dann irgendwo zu holen, womöglich mit dem Taxi hinterm Abschleppauto nachzufahren. Also das wäre schon schikanös. Ja? Aber die Gebührenvorschreibung wäre dann rechtmäßig.
Und die kommt dann einfach per Post eingetrudelt oder wie?
Davon gehe ich aus, okay. Ja.
Wie ist das eigentlich, wenn ich jemanden privat abschleppen lassen würde? Also wenn ich jetzt beobachte auf der Straße, dass jemand im Parkverbot steht oder vor einer Einfahrt. So, ich frage für eine Freundin natürlich, aber so rein hypothetisch.
Die Frage ist jetzt, die hat zwei Ebenen. Nehmen wir mal an, es handelt sich um wirklich ein Privatgrundstück, das dir gehört oder deiner Freundin. Oder es geht um einen öffentlichen Platz. Bleiben wir jetzt mal bei der Privatfläche. Da kannst du, wenn eine Verständigung dieses Halters nicht zeitgerecht möglich ist, das hat eine relativ junge Rechtsprechung ergeben, die Abschleppung veranlassen. Die Kosten für diese Abschleppung kannst du dann als Geschädigter auch am Schadenersatzwege geltend machen, musst aber die vorweg dem Abschleppdienst zahlen. Das, was wir öfters sehen, dass der Abschleppdienst dem Abgeschleppten sagt, du kriegst dein Auto erst, wenn du die Kosten beglichen hast, das wäre rechtswidrig. Also die Firma, die Abschleppung durchführt, darf nicht das Fahrzeug zurückbehalten gegenüber dem Fahrzeugbesitzer, sondern hat nur das Recht von dir als derjenige, der eine Schädigung behauptet, dass die vorgenommen wurde, das Geld zu verlangen. Und du kannst es dann natürlich am Schadenersatzweg von dem Störer holen.
Mhm. Jetzt haben wir auch sehr, sehr oft eigentlich erwähnt, die Kosten. Was kostet so eine Abschleppung eigentlich?
Wir reden im Wiener Bereich etwa von 300 Euro. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber so ein bisschen was über 300 sind. Und dann noch die Abstellgebühr.
Ich kann noch schauen, wann es genau ist.
Ja, im Tarif steht es irgendwo im Amtsblatt. Ja, also in etwa diese Höhe, wenn es tarifmäßig festgesetzt ist. Und ansonsten, wenn es keinen Tarif gibt als Verordnung, dann sind die angemessenen Kosten eben die ortsüblichen vorzuschreiben.
Ist das in jedem Bundesland gleich oder in jeder Gemeinde?
Die Gemeinde hat die Zuständigkeit für die Tariffestsetzung. Also es gibt die Möglichkeit, dass verordnete Tarife festgeschrieben werden. Die sind dann halt verbindlich und auch auf den Cent genau vorzuschreiben. Ansonsten kann es sein, dass eben kein Tarif besteht. Dann sind ortsübliche Kosten nach Angemessenheitskriterien zu verschreiben.
Kurz, in jeder Gemeinde kostet es halt was anderes.
Das kann durchaus sein, dass da keine Einheitlichkeit besteht.
Ja. Okay. Abschließend noch ein Wien-spezifisches Beispiel. Wie ist das denn, wenn ich eine BIM behindere?
Haben wir immer wieder, dass manche sich irritiert zeigen, da ist doch jetzt 5-mal die Straßenbahn vorbeigefahren und justament der 6. bleibt stehen, macht ein Foto und veranlasst eine Abschleppung. Ja, es liegt natürlich mehr oder weniger im Ermessen des Straßenbahnfahrers, ob er sich traut, bei Unterschreitung des Sicherheitsabstandes vorbeizufahren. Ein kleiner Tipp, es sind meistens neben den Gleisen so Betonplatten angebracht. Das ist der Gleiskörper, der jedenfalls nicht verparkt werden darf.
Okay.
Und wenn innerhalb dieses Bereiches ein Teil des Fahrzeuges ist, dann hat der Tramwayfahrer vielleicht theoretisch, rechnerisch die Chance vorbeizufahren, aber nicht die Verpflichtung. Und wenn in diesem Bereich ein Teil des Fahrzeuges tatsächlich ein Hindernis darstellt, dann ist die Abschleppung gerechtfertigt und auch die Kostenvorschreibung.
Faustregel, wenn der Reifen das Gleis berührt, steht noch
Reifen falsch. Oder auch Spiegel ist auch ein Thema. Also bitte Spiegel anklappen beim Parallelparken und beim Schrägparken, sofern das bei Gleis Schienenstraßenschrägparken ist nicht sehr gebräuchlich, aus gutem Grund und verständlicherweise. Aber bitte jedenfalls schauen, dass die Betonplatten neben dem Gleiskörper, die jetzt Standard sind, auf jeden Fall frei bleiben von Fahrzeugen und Ladungen.
Alles klar.
Mhm. Okay.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass zwar eine Informationspflicht besteht, wenn man die Polizei anruft, aber es gibt keine direkte Rückmeldung, es gibt ja keinen Zettel, weil wo würde man ihn denn hinterlassen, aber auch irgendwie sonst keinerlei Benachrichtigungen. Glaubst du, gäbe es da eine Möglichkeit, das zu verbessern, zum Beispiel eine eine SMS, die zum Beispiel ausgeschickt wird?
Offen gestanden, ich wäre da sehr zurückhaltend, weil woher sollte die Behörde jetzt meine Telefonnummer, SMS-Nummer oder sonstiges haben? Das müsste ich ja wieder entweder in einer Datenbank freigeben zu dem Zweck. Das heißt, es ist da wieder Tür und Tor geöffnet für theoretischen Missbrauch. Und ich glaube, der Nutzen wäre durchaus überschaubar, denn wenn ich die Behörde, ob das jetzt die Abschleppbehörde oder die Straßenaufsicht, Polizei ist, frage, dann sollte ich in der Regel eine Auskunft bekommen. Und ich denke, wir haben noch keine Beschwerden bekommen, dass das zu wenig ausreichend wäre. Also ich glaube, das sollte man auch im Sinne eines zurückhaltenden Datenschutzes eher nicht vordergründig betreiben.
Okay. Alles klar. ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Abschleppungen und in zumindest Sichtweite des Verwahrungsplatzes. Danke für die Einblicke, danke dir.
Ja, ich danke euch für die Einladung und bin froh, dass wir uns auch mit einem durchaus sehr relevanten Thema auseinandersetzen konnten, das immer wieder auch unsere Mitglieder manchmal auch mit hohen Kosten belastet.
Danke Martin, dass du heute dabei warst und auch danke an alle, die heute wieder zugehört haben.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also abonniert Was uns bewegt sehr gerne. Das geht in jeder Podcast-App wie zum Beispiel Spotify und lasst uns gerne auch 5 Sterne da, wenn ihr Lust habt.
Auf jeden Fall.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Was uns bewegt.